Ja, meine lieben Geschwister, liebe Gemeinde, herzlich willkommen. Auch alle, die uns online zuhören und zusehen, herzlich willkommen. Ja, es ist ja heute nach dem Kirchenjahr der Palmsonntag. Und ich weiß nicht, ob euch das so gegenwärtig ist. Palmsonntag, deswegen eben, weil sie Jesus, als er in Jerusalem einzog, Palmen abgeschnitten haben von den Bäumen und mit diesen Palmen Jesus zujubelten und ihm huldigten als König. Und das wollen wir uns mal anschauen, was da so steht in Gottes Wort. Ich habe selbst ein bisschen nachgeguckt und gelesen und das wieder gelesen und gedacht, ja, was gibt die Geschichte uns eigentlich her? Warum steht in der Bibel? Und da will uns Gott helfen, dass wir auch da einen Blick auf Jesus bekommen, auf eine Art und Weise, wie wir es vielleicht bisher noch nicht so wahrgenommen haben. Wir lesen im Johannesevangelium, Kapitel 12. Diese Geschichte steht ja tatsächlich in allen vier Evangelien von Jesu Einzug in Jerusalem. Ich lese jetzt hier erst einmal nach Johannes 12, Vers 12 bis 26. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk Zion. Dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Das sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen, alle Welt läuft ihm nach. Und dann möchte ich auch noch das weiterlesen, Vers 20, unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn, Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen und es ihm sagen. Und Jesus gab ihnen zur Antwort, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Und wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Ja, bis dahin. Also es ist ja sehr merkwürdig, wenn man das hier so liest, auch in den anderen Evangelien, da Jesus organisierte ja seinen Einzug in Jerusalem selbst. Da war keiner, der das jetzt geplant hat, sondern merkwürdigerweise tat das Jesus selbst. Ich lese das mal gerade vor, die paar Verse. In Matthäus 21 steht das, 1 bis 7. Das war übrigens an dem Ölberg und östlich vom Ölberg, wenn man über die Kuppe des Ölbergs hinübergeht, dann kommt man nach Betphage und das ist der Ort, wo der Lazarus von den Toten auferweckt worden war. Das war also ganz dicht bei Jerusalem. So, und jetzt steht, als sie nun nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von Betphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet: Der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt war. Und jetzt das Zitat: Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir, er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden machten sich auf den Weg, die beiden Jünger, und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Ja, stellt euch mal vor, so war das, dass es sollte das Wort Gottes aus dem Propheten Sacharja in Erfüllung gehen. Denn da steht das, dass Jesus als König nach Israel einzieht. Und die Jünger und was dazu gehörte, das taten dann die Jünger und auch die Leute aus Betphage und aus den umliegenden Dörfern und vor allen Dingen die Leute aus der Stadt Jerusalem, die jetzt hörten, dass Jesus kommt, die liefen ihm entgegen und dadurch kam so eine große Menge zusammen. Die Leute erfüllten alle unbewusst das Wort Gottes und dass eben sein Königtum, dass das jetzt beginnen sollte. Und sein Königtum sollte mit seiner Erhöhung am Kreuz beginnen. So können wir das hier lesen. Also die Erhöhung am Kreuz, sein Kreuzestod, sein Sühnetod für unsere Sünden und dass er das jetzt diesen Weg endgültig geht und dafür zieht er in Jerusalem ein, wirkt eine Woche in Jerusalem und dann wird er gekreuzigt. Das verstanden seine Jünger damals alle nicht und sie wussten auch nicht, was das alles auf sich hat. Erst später, als Gott seinen Heiligen Geist auf die Jünger gab, da kam ihnen in Erinnerung, was sie getan hatten und was da geschah. Und das steht auch eben hier im Johannesevangelium. Dann erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. So, jetzt kommen wir mal rein zu diesem Sachverhalt. Also, du Tochter Zion, freu dich sehr, steht den Propheten. Du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eseln. So kommt dein König zu dir. Muss uns doch irgendwie erstaunen. Also wenn hier, ich weiß ja nicht, vor Jahren ist nur mal der damalige Bundeskanzler durch Bretzenheim gefahren. Und das hörte man, die Leute, und die standen dann zum Teil, Maren hat mir das erzählt, an der Straße und als er dann mit der Wagenkolonne kam und dann da so im Auto saß, saßen die Leute und winkten dem. Ja, da war keine Krönung und kein gar nichts, aber die Leute standen da und wussten jetzt, aha, der Bundeskanzler kommt vorbei. Na, den wollen wir mal von Angesicht sehen. Und jetzt hier Jesus und Gott. Gott sagt, der König kommt. Der Einzug des Königs. Also es ist unfassbar, wenn ihr darüber nachdenkt. Ja, stellst du dir so einen König vor? Erstens, also der kommt nicht schon zur damaligen Zeit. Ein römischer General oder ein Imperator, der saß also zumindest auf dem Pferd. Stellt euch vor, ein Imperator oder einer, der die Schlacht gewonnen hat, kommt da auf so einem Esel angehoppelt. Und dann war das noch so ein kleiner Esel, wie da steht, in eine Eselin. Es muss noch ein junges Lasttier gewesen sein. Als Jesus da drauf saß, da reichten seine Füße sehr wahrscheinlich bis zum Boden. Und so kommt der König dann nach Jerusalem. Ja, stellt euch das mal vor. Das steht hier in der Bibel. Warum steht das hier drin? Und wir werden aufgefordert, das Volk Israel wird aufgefordert, kommt, jauchzt ihm entgegen. Und doch ist er, auch wenn er so unscheinbar ist, ist er doch mein und dein König, wenn du ihm vertraust. Das ist gewaltig. Heute ist er ein König im Himmelreich und er wird einmal wiederkommen. Ein zweites Mal. Und dann nicht auf dem Esel, sondern da wird er mit den Heerscharen des Himmels kommen. Und mit einer Krone auf dem Haupt. Und das können wir in der Offenbarung alles lesen. Und es wird einmal geschehen, was hier im Alten Testament nur, oder zu Jerusalem, was da nur so angedeutet wird. In aller Armseligkeit. Und ja, er ist ein König. Und Jesus sagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Vielleicht denkst du, merke ich nichts. Kriege, Ukraine, auch was jetzt gerade da in Russland passiert ist, vorgestern oder wann. Oder Nahe Osten. Doch, er ist König. Ihm ist alle Gewalt gegeben. Und es muss erst das erfüllt werden, was Gottes Wille ist. Auch wenn es für uns kaum zu begreifen ist und so unwahrscheinlich ist. Aber es heißt von ihm, er ist ein Helfer. So wird er hier auch beschrieben. Er kommt auf einem Esel geritten und ist ein Helfer, ist ein Beistand. Und ist gut, wenn man einen Helfer hat und einen Helfer hat, der auch wirklich helfen kann. Und das ist Jesus, wenn wir ihn anrufen. Ruf ihn nicht als König an, wenn du ihn nicht als König siehst, aber dann ruf ihn als Helfer an. Herr Jesus, hilf mir. Herr Jesus, ich brauche dich. Vielleicht haben wir das auch manches Mal schon in brenzliger Situation erlebt. Weiß ich, was im Verkehr oder in irgendeiner brenzligen Situation, wo wir im Grunde gerufen haben, Herr, hilf. Weil wir etwas Schlimmes auf uns zukommen sehen. Ja, Dank sei Gott. Und dann heißt es noch, er ist arm. Jesus ist arm. Der hat kein Haus. Nicht so ein schönes Haus wie wir oder wie andere Leute und einen prächtigen Palast oder irgend sowas. Er ist arm. Er sagt, er hat nicht mal ein Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Ständig war er eingeladen, war bei Leuten, oft auch in der Nacht draußen, die Nacht draußen verbracht, auch im Gebet bis in den Morgen hinein. Jesus auf dieser war, als er auf dieser Erde war, er war arm. Geschwister, dadurch macht sich auch Jesus empfänglich für uns. Wer würde von uns schon sagen, ja, ich bin reich? Und einer, der reich ist, der denkt, naja, ich bin auch noch nicht reich, wenn ich mich mit dem und dem vergleiche, dann bin ich auch noch arm. Aber so sind wir Menschen. Aber in Wirklichkeit, was haben wir schon für große so Reichtümer, großes Bankkonto, große irdische Sicherheit. Und Jesus, er kommt arm zu uns. Er ist einer von uns. Und er lebt nicht im Luxus. Auch Pastoren, so traurig das ist, was ich da manchmal so höre, wenn die so in der Weltgeschichte rumreisen und sich das bezahlen lassen von den Geschwistern in der Gemeinde, da das Flugzeug. Und wenn ich dann noch höre, wo die da absteigen, nur weil da so irgend so eine Konferenz ist. Nur die steigen eben im Fünf-Sterne-Hotel ab. Geschwister, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, wie man als ein Mensch, der Jesus nachfolgt, dann in einem Fünf-Sterne-Hotel übernachten muss oder zwei Nächte durchbringen muss. Ja, das heißt, der bringt die nicht durch, sondern weiß ich, was der noch alles macht. Nur ich möchte mal so diesen Gegensatz hervorheben, den wir hier haben. Und Geschwister, ich kann darüber groß reden und kann auch darüber reden. Marion und ich, wir waren dreimal in Brasilien und haben dort die Geschwister besucht. Das haben wir aus der eigenen Tasche bezahlt. Die Flugzeuge und die Fluggebühren hin und her. Oder wenn wir irgendwo waren, wir wären doch nicht auf den Gedanken gekommen, da jetzt im Hotel zusammen. Ja, ein Missionar, der hat gesagt, so, ich führe euch jetzt ins Fünf-Sterne-Hotel. Und jetzt geht es aber los. Ja, da hat er uns in ein Haus gebracht oder in ein Hotel gebracht, das wurde gerade gebaut. Und dann schliefen wir in einem Raum, der hatte kein Dach oben drüber. Und da konntest du nicht nur 5 Sterne sehen in der Nacht, sondern noch mehr. Nee, ich sage das nur so, weil ich möchte auch nicht, dass ihr den Eindruck habt, ja, der macht da große Sprüche und lebt selbst so, wie er das von anderen nicht richtig findet. Also wir haben uns sehr stark da doch abgewandt, Jesus. Sag doch nicht zu uns, wenn du mir nachfolgst, dann will ich dich mit Reichtum ausstatten. Aber Jesus sagt, ich will dir helfen. Jesus sagt, ich will immer bei dir sein. Jesus sagt, ich will dein Herr sein. Und wenn du in Not kommst, dann bin ich da. Das ist Jesus. Deswegen, es sieht hier alles so unscheinbar aus, so wie Jesus hier in Jerusalem als König einzieht. Überhaupt nicht königlich. Lass dich doch davon nicht abhalten, wenn andere abfällig über Jesus reden. Seine Herrlichkeit und Macht und Stärke, die werden einmal aller Welt offenbar werden, wenn er wiederkommen wird. Es wurde verheißen, dass Jesus als Messias kommt und er kam. Und die Menschen, das wurde schon verheißen, etwa 1500 Jahre vor Christus, dem Abraham, dem David und so weiter. 1000 vor Christus. Und die Menschen haben gewartet und gewartet und gewartet und Jesus kam. Auf einmal war er da, der Messias. Und Jesus hat gesagt, er wird wiederkommen. Und wir warten und warten und warten. Und ich sage euch auch, auf einmal wird er da sein. Plötzlich wird er erscheinen. Jesus macht sein Wort wahr. Er ist der König. Und was er sagt, ist wahr und gewiss. vertrau doch ihm. Vertrau dich ihm an. Auch wenn Jesus in unserer Zeit nicht wertgeschätzt wird. Auch ja, die Kirche und auch Gemeinden und so weiter nicht groß wertgeschätzt werden. Glaube an ihn. Auch wenn Jesus diffamiert und runtergemacht wird. Aber Jesus ist bei den Schwachen und bei den Armen und wird sie erhöhen zu seiner Zeit. Das wird er tun. Fürchte dich nicht. Er ist einer von uns. Jesus wurde Mensch. Und das sieht so unscheinbar aus. Und dann habe ich ja noch einen Satz gesagt. Der Herr Jesus, er möchte Menschen haben, die ihm nachfolgen. Der Herr Jesus gibt seinen Jüngern ja einmal den Auftrag. Als er von den Toten auferstanden war und seine Jünger nochmal am See Genezareth und nachher später auch auf einem Berg, wohl bei Jerusalem, versammelt hat, da sagt er, geht hin in alle Welt. Und was sagt er dann? Was sagt er? Gründet Gemeinden, seht zu, dass sich Menschen bekehren, ja, breitet das Reich Gottes aus. Und was wir so alles für Vorstellungen, was hat er gesagt zu seinen Jüngern? Macht zu Jüngern. Macht zu Jüngern. Bekehr dich nicht nur, sondern folge Jesus nach. Suche die Spuren Jesu, wo er dir vorausgeht in deinem Leben. Und wenn du keine Spuren siehst, dann vertrau ihm. Aber Jesus fordert uns auf und auch an seine Jünger fordert er auf, sie sollen Jünger Jesu hervorbringen. Das ist das, was er sagt. Und seht ihr, in dieser Armseligkeit, die hier so in dem Einzug in Jerusalem hier deutlich wird, wurde doch Gottes Reich auf dieser Erde gebaut. Und immer mehr Menschen haben ihm vertraut und ihr Leben ihm anvertraut. Ja, vielleicht gibt es den dritten Punkt, Heilung von Enttäuschungen. Ja, warum haben sich den König so vorgestellt, die Juden? Die riefen ja merkwürdigerweise nicht, als Jesus da eintritt, Halleluja, Halleluja, preis dem Herrn, Halleluja. Das riefen die nicht. Was steht in der Bibel? Was riefen sie? Hosianna. Und was heißt Hosianna? Herr, hilf. Das heißt Hosianna. Herr, hilf. Herr, wir brauchen dich. Hilf doch. Sie erwarteten von Jesus natürlich in der falschen Vorstellung, dass sie von den Römern befreit wird, werden, dass alles besser wird in Jerusalem und in Israel. Aber sie hatten die Erwartung, Hosianna, hilf, hilf. Natürlich waren die Menschen auch begeistert von Jesus. Warum waren sie begeistert? Das Wort Gottes sagt uns, es sind so viele gekommen, weil sie gehört haben, dass Jesus den Lazarus aus den Toten erweckt hat. Der lag schon was sind, 3 oder 4 Tage im Grab und dann sagt doch Jesus, rollt den Stein weg und dann sagt doch jemand, Jesus, der stinkt schon, der ist tot. Mausetot, der stinkt. Und vor dem offenen Grab, als er den Stein weggerollt hat, ruft er ganz laut, Lazarus, komm heraus. Und was geschah? Man hat ja früher die Toten nicht in die Erde gelegt, sondern da in so eine Grabstätte draufgelegt und hat die so eingewickelt und einbalsamiert. Und der Lazarus, der kam da aus dem Grab raus, wie eine einbalsamierte Mumie. So kam der da aus dem Grab raus. Das haben die Leute gesehen. Das haben sie gesagt, welch ein Mann ist das? Das ist wirklich der Messias. Und die waren so begeistert. Also, und viele sind auch, wollten den Lazarus dann da mal sehen, diesen Mann. Ja, und deswegen folgten sie ihm nach. Deswegen kamen sie zu ihm. Warum kamen sie, die großen Menschenmenge? Weil sie Wunder gesehen hatten. Weil sie von großen Wundern gehört haben. Geschwister, lasst uns auch, wenn wir beten, nicht nur für Wunder beten, für andere Menschen, dass sie Jesus sehen, sondern dass sie durch die Wunder hindurch Jesus erkennen. Dass durch die Wunder hindurch es dazu kommt, dass Menschen ihr Leben Jesus anvertrauen. Darum geht es. Steht ausdrücklich da. Die sind alle gekommen und haben, weil sie dieses tolle Wunder gehört haben von dem Lazarus. Aber die Menschen, sie hatten keine Beziehung zu Jesus. Das waren nur die wenigen 12 Jünger. Aber sehr merkwürdig, und deswegen habe ich nur diese Geschichte hier auch noch gelesen, da kommen doch Leute, nicht jüdische Menschen, und wollen Jesus kennenlernen. Die kommen zum Passafest nach Jerusalem und waren keine Juden, waren aber irgendwie gottesfürchtige Leute. Und sie wollen Jesus kennenlernen. Und dann redet der Herr Jesus davon, ja, das Weizenkorn muss erst in die Erde gelegt werden und sterben. Wer war das Weizenkorn? Ist ja für euch also nicht schwierig. Von wem redet ihr? Von sich selbst. Er musste sterben. Er musste ins Grab gelegt werden. Und dann erst entstand das neue Leben. Das sagt er diesen Menschen, die keine Juden sind. Und dann sagt er, es wird die Zeit kommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Die Zeit wird kommen. Gut, die war auf der einen Seite, war das jemand, der war das sehr verhältnismäßig schnell. Denn Jesus, das war die letzte Woche in Jesu Leben. Am Ende der Woche starb er am Kreuz. Dann legte man ihn ins Grab und dann am dritten Tag ist er auferstanden und erschien seinen Jüngern. Und dann ging eigentlich das Leben Gottes auf dieser Erde los, sodass es nicht nur auf Jesus und seine Jünger bezogen war, sondern dass viele Menschen dann eben zu Jesus fanden. Und sie fanden zu Jesus nicht mehr aufgrund der Wunder, sondern durch das Wirken des Geistes Gottes. Gott tat ihnen das Herz auf. Sie glaubten Gott, sie vertrauten Gott durch Gottes Wirken. Es war ganz gewaltig. Das war so gewaltig, dass die Jünger selbst darüber staunten und sagten, wie kann denn sowas geschehen? Aber Gott tat das. Und selbst hier heißt es, dass eine Stimme vom Himmel kam, wenn wir weiterlesen, und dass Jesus sagt, Herr Gott, verherrliche deinen Namen. Und dann kommt eine Stimme vom Himmel und sagt, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn weiter verherrlichen. Und die Menschen drumherum, die hören zwar die Stimme, verstehen das aber nicht. Aber Jesus verstand, was diese Stimme sagte. Wisst ihr, daran merken wir, das Wichtigste für Jesus war, dass er immer die Verbindung zu seinem Vater im Himmel hatte. können wir nur beten, Herr Jesus, hilf uns, deine Nachfolger zu sein. Wer mein Jünger sein will, der folge mir nach. Der mach so, wie ich auf dieser Erde war. Und ja, so war Jesus hier, als er auf dieser Erde war. Er vertraute Gott. Und dann steht ja noch eine kleine Anmerkung hier. Als Jesus seinen Tod ankündigt, das haben wir nicht gelesen, ich lese es gerade vor, da sagt Jesus, mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich von dem, was auf mich zukommt, also den Tod am Kreuz? Nein, denn jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Jesus ist gekommen, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben. So, dann betet Jesus, Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Und dann kommt die Stimme vom Himmel, ich habe es getan und werde es auch jetzt wieder tun. Ich möchte nur noch darauf hinweisen, Jesus sagt dir, mein Herz ist voller Angst und Unruhe. Jesus war total Mensch. Er war nicht abgehoben. Er spürte jeden Nagel, der durch seine Hand und durch seine Füße ging, das spürte er. Und wie grausam. Er war Mensch. Geschwister, das soll uns Trost geben. Jesus hat so schlimme Dinge mitgemacht, die können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Aber Jesus kennt auch dich und Jesus kennt mich. Er weiß um meine Schwachheit, er weiß um meine Fehler, er weiß auch um deine Ängste, er weiß, was mit dir los ist. Geschwister, und das ist mit eines der tröstlichsten Dinge hier aus dieser Geschichte. Jesus kommt arm, reitet auf einem Esel als König. Und doch ist er ganz Mensch und kann mit dir mitfühlen, weiß um dich genau Bescheid. Und vor allen Dingen, wenn du ihm vertraust, er ist immer bei dir. Er ist immer bei dir. Er weiß alles um dich. Und er hat seine Hand über dir. Das ist unser Herr Jesus. Vollkommener Gott, Gottes Sohn und auch vollkommener und ganz und gar Mensch. Und das soll uns Mut machen, uns Vertrauen schenken, dass auch wir so anfangen, Jesus zu vertrauen, eine Beziehung zu ihm haben und wirklich ihm nachfolgen. Herr, wo willst du mich leiten? Herr, wie willst du mich führen? Herr, ich leg dir das hin. Ich weiß nicht weiter. Herr, leite du mich. Herr, ich habe den und den Gedanken. Lenke du das alles, ob das richtig ist. Das heißt, Jesus nachfolgen, auch in unserem Alltag, in unserem Leben. Und Gott, hilf uns dazu. Amen. Wollen wir noch aufstehen? Wollen wir beten?